Wer da oben gehört, ist echt nicht schlecht.
Unsere Regierung ist am Arsch. Die Regierung zum Fall Palpatine ist abgelaufen.
Hass- und Umsturzfantasien, befeuert durch soziale Medien. Gefährden Facebook und Co. Menschen und Demokratien?
Es ist eine Firma, die sich von den Daten ihrer Nutzer ernährt, um Geld zu verdienen.
Der Algorithmus trifft jeden Tag die Entscheidung darüber, was du siehst.
Und dieses Prinzip nutzen populistische und auch radikale Akteure aus.
Wahlen manipulieren, Gesellschaft spalten, Verschwörung verbreiten. Eine Facebook-Whistleblowerin sammelt Beweise.
Ich hatte Angst, dass ich es nicht schaffe, dass in den nächsten 20 Jahren 10 oder 20 Millionen Menschen sterben würden, wegen Konflikten, die Facebook befeuert hat.
Ihre Enthüllungen gehen um die Welt.
Die Insiderin Frances Hogan wirft dem Konzern vor, viel zu lax gegen Hass vorzugeben.
Wenn wir Computern erlauben, uns zu steuern, dann sehen wir nicht mehr die ganze Welt. Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt. Und das treibt uns immer weiter auseinander.
Dieser Film blickt hinter die Fassade einer Milliardenindustrie. Zeigt, warum Regierungen Tech-Giganten wie Facebook gewähren lassen, obwohl Populisten und Autokraten die Plattformen missbrauchen, um Menschen zu manipulieren. Seit 2019 sucht Facebook Tech-Talente. Frances Hogan hat für Google gearbeitet, einen Harvard-Abschluss. Sie passt genau ins Profil.
Sie fragten mich, ob ich dort anfangen will. Und ich sagte, nur im Bereich Desinformation.
Frances Hogan will gegen Hass, Fake News und Verschwörung vorgehen. Alles, was Menschen und Demokratien gefährdet.
Sie sagten, wir haben so einen Job. Ich wusste, dass ich es kann. Und ich wusste, dass ich nicht damit leben könnte, wenn ich in 5 Jahren zurückblicke und nichts getan hätte.
Eine persönliche Erfahrung treibt sie an. 2016, während des ersten Trump-Wahlkampfs, verliert sie ihren besten Freund an Lügen und Verschwörung.
Er begab sich in immer dunklere Ecken des Internets und kam auf Ideen, von denen ich ihn nicht abbringen konnte. Es hat mir das Herz gebrochen, denn wenn sich jemand von unserer gemeinsamen Realität erstmal entfernt hat, kann man ihn kaum zurückholen. Es war schlimm, ihn an diese Lügen zu verlieren.
Der Freund von Frances Hogan, einer von vielen. Denn Populisten fangen an, die Plattformen als Werkzeug zu benutzen.
2015 betrat Donald Trump die Bühne. Und während seines Wahlkampfes nutzte er Facebook auf eine Art, wie es das Unternehmen noch nicht erlebt hatte, zumindest im Westen.
Hillary Clinton, who lies? I mean, she lies. She lies.
Hillary Clinton has to go to jail, okay? She has to go to jail.
Trumps Wahlkampf. Bei Facebook beginnt damit eine Chronik des Versagens. Dezember 2015, 11 Monate bis zur Wahl. Ein eiliges Meeting. Mark Zuckerberg und die Führungsriege kommen zusammen, denn Trump hat ein Video gepostet. Und es verbreitet sich rasend schnell. Trump fordert einen Einreisestopp für alle Muslime.
It's gonna get worse and worse. You're gonna have more World Trade Centers. These are people only believe in Jihad.
Das löste einen Sturm der Entrüstung aus, auch in den Büros von Facebook selbst. Die Mitarbeiter fragten sich, ob Facebook das zulassen würde. Denn wenn eine normale Person so etwas sagen würde, dann wäre das gegen die Regeln. Das wäre Hassrede.
Darf das sein? Alle Muslime gleichzusetzen mit Terroristen? Man schaltet zu Joel Kaplan, Topmanager bei Facebook und Ex-Berater des früheren US-Präsidenten George W. Bush.
Sie sagten, Joel, was sollen wir tun?
Sollten wir ihn von der Plattform schmeißen oder zumindest den Beitrag löschen?
Und da Kaplan enge Verbindungen zu den Republikanern hatte, wollten sie auch von ihm wissen, hätte das Auswirkungen in Washington?
Er sagte, stecht nicht in ein Wespennest.
Nur keine Aufmerksamkeit auf Facebook ziehen. Das Video bleibt.
Im Endeffekt schufen sie damit eine Ausnahmeregelung für Donald Trump. Sie erlaubten ihm Dinge auf Facebook zu sagen, die andere Leute nicht hätten sagen dürfen.
Meta widerspricht dieser Darstellung, ohne allerdings zu sagen, was nicht stimmt. Und Populisten auf der ganzen Welt beobachten, was die Plattformen bei Trump zulassen.
Die Folgen waren wirklich global, denn eine Reihe von anderen Politikern auf der ganzen Welt nahm davon Notiz. Von Bolsonaro in Brasilien bis hin zu Modi in Indien begannen sie, Facebook auf diese andere Weise zu nutzen.
Haben Plattformen wie Facebook Populisten den Weg bereitet? In Brasilien? In Italien? In Großbritannien? Facebook, diese Plattform, gegründet im Silicon Valley, die angeblich einfach nur Menschen vernetzt.
Es ist Facebooks Mission, die Welt offener und vernetzter zu machen. Wir glauben, Vernetzung ist ein Menschenrecht. Eines Tages würde jemand die ganze Welt vernetzen. Es kam mir nie in den Sinn, dass wir das sein würden.
Die Welt offener und vernetzter zu machen, ist ja ein toller Slogan. Aber die Frage ist doch, für wen, für was? Er hat sich die Konsequenzen gar nicht überlegt. Als wir mal zusammen essen waren, sagte ich ihm, das hat Potenzial, ein Albtraum zu werden. Das hat ihm gar nichts ausgemacht. Er hat gar nicht verstanden, warum das eine schlechte Idee sein sollte.
Mark Zuckerberg und Aaron Greenspan haben gemeinsam studiert, waren einst Konkurrenten. Doch nur einer startet durch, Zuckerberg. Und das nahezu unbehelligt von gesetzlichen Vorschriften.
Die amerikanischen Gesetzgeber waren stolz auf die Unternehmen aus dem Silicon Valley. Sie machten sehr schnell große Umsätze. Die Politiker wollten also keine Vorschriften machen, die dieses Wachstum behindern würden.
Facebook wird Weltspitze, mit heute fast 3 Milliarden Nutzern. Auch wenn das Wachstum zuletzt stockte. Der Mutterkonzern Meta, zu dem auch WhatsApp und Instagram gehören, ist eine Gelddruckmaschine. Er wirtschaftet einen Jahresumsatz von 116 Milliarden US-Dollar. Doch um Erfolg zu haben, muss Facebook möglichst viele Daten sammeln.
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Date mit einer Person, die die letzten 6 Monate Ihre SMS gelesen hat, Ihnen zur Arbeit gefolgt ist und überhaupt Ihr ganzes Leben angeschaut hat, ohne dass Sie es gemerkt haben. Das ist ein Stalker.
Und mithilfe dieser intimen Informationen verkauft der Konzern passgenaue Werbung.
Facebook weiß genau, welche Schuhe sie kaufen würden. Und ein Werbetreibender kann sagen, diese Leute haben meine Schuhe gekauft. Finde andere Menschen, die genauso sind. Wenn es diese gezielten Anzeigen nicht gäbe, würden sie nicht annähernd so viel Geld machen.
Frances Haugen arbeitet gerade einmal 6 Monate bei Facebook, als sie erkennt, das Geschäftsmodell selbst ist das Problem.
Wir sind die Produkte. Sie verkaufen uns an Werbekunden. Es liegt nicht in ihrem Interesse, sich mit Sucht zu befassen oder mit Menschen, die in Verschwörungen hineingezogen werden. Denn diese Menschen verbringen mehr Zeit auf der Plattform.
Das heißt, je mehr Menschen die Plattform nutzen und je länger sie das tun, desto mehr Daten kann Facebook für sein Anzeigengeschäft sammeln und so mehr Geld verdienen. Dabei hilft der Algorithmus. Er steuert, was die Nutzer auf Facebook sehen.
Und weil Menschen auf extreme Postings besonders reagieren, hat das Auswirkungen auf den Algorithmus. Frances Haugen entdeckt bei Facebook zahlreiche interne Studien. Sie zeigen, der Konzern weiß, dass sein Algorithmus auch Lügen und Hass befördert.
Die Algorithmen fördern extreme Ideen. Und weil die Leute darauf stark reagieren, wird es immer weiter verbreitet.
Es gibt Studien darüber, die belegen, dass sachliche Inhalte 10-mal weniger Reichweite erzeugen auf Facebook als emotionale Inhalte. Und Lügen sind in der Regel emotionaler als Fakten. Und das heißt eben auch, dass Lügen eine bessere Chance auf Aufmerksamkeit haben als Fakten.
Meta bestreitet, den Profit über das Wohl der Nutzer zu stellen. Problematische Inhalte seien nicht im Interesse des Konzerns.
Algorithmus ist ein wichtiges Funktionsmerkmal auf den Plattformen Facebook und Instagram. Wir wissen aber, wir sehen, dass der Großteil der Menschen unsere Dienste tatsächlich nutzt für Inhalte von Freunden, von Familien, um sich auszutauschen und um ein gutes Erlebnis zu haben. Denn sonst würden die Menschen auch nicht wiederkommen.
Im US-Wahlkampf 2016 aber zeigt sich erstmals, wie man mit Facebook Wähler manipulieren und die Gesellschaft spalten kann. In Facebooks Zentrale in Menlo Park bemerkten die Mitarbeiter damals eine Flut von fragwürdigen Posts, vor allem über Hillary Clinton, befeuert von Trumps Wahlkampfteam.
Er hatte ein Heer von digitalen Strategen, die wussten, wie sie auf Facebook so viele Menschen wie möglich mit einer Botschaft erreichen konnten. Sie nutzten dazu Facebooks personalisierte Werbung. Sie beherrschten das perfekt.
Im US-Fernsehen brüstet sich der Kampagnenleiter später bemerkenswert offen, wie gut sich Facebook für Trumps Zwecke nutzen ließ.
Wir haben erkannt, dass wir die Anzeigen den richtigen Leuten zeigen müssen. Hier kommt die personalisierte Werbung ins Spiel. Dabei kann man Zielgruppen hochladen und sagen, ich möchte jeden in diesem Teil von Ohio finden, der glaubt, dass die Mauer gebaut werden muss oder der eine Handelsreform will. Und dann haben Sie einen Button auf Ihrem Computer, auf dem die Zielgruppe steht, und die können Sie dann für alle Ihre Anzeigen anwenden. Das ist doch das Schöne an Facebook.
That's the beauty of Facebook, right? Es ging darum, zunächst eine kleine Gruppe von Menschen zu finden, die politisch desinteressiert waren. Menschen, die sich zuvor nicht an Wahlen oder am politischen Prozess beteiligt hatten, die man dann aber radikalisieren und als Basis für eine ganze Bewegung nutzen konnte.
Und dann entdeckt ein Mitarbeiter aus Facebooks Sicherheitsteam plötzlich, nicht nur Trump, auch die russische Regierung versucht, die Wahl zu manipulieren. Staatliche Hacker verbreiten Dokumente aus Clintons Wahlkampfteam auf der Plattform und nähren damit Verschwörungen. Etwa, Clinton hätte einen Mitarbeiter aus ihrem Team umbringen lassen oder sie sei längst tot und ein Double mache weiter.
Interessanterweise empfahl der Algorithmus von Facebook diese Sachen damals auch Menschen, die nie nach sowas gesucht hatten. Diese Verschwörungstheorien verbreiteten sich ziemlich unkontrolliert auf sozialen Plattformen.
Facebooks Algorithmen und personalisierte Werbung werden zu Waffen, um Wahlen zu beeinflussen. Und Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Populisten weltweit beobachten sehr genau, wie er Facebook für seinen Erfolg genutzt hat. Auch in Deutschland.
Wir werden unser Deutschland Stück für Stück zurück.
Wahljahr 2017 in Deutschland. Die AfD macht Stimmung gegen Merkel und Geflüchtete. Auf Facebook blutige Reifenspuren. Dazu der AfD-Slogan, die Spur der Weltkanzlerin durch Europa.
Die Kampagne von Donald Trump war ein Vorbild für die AfD. Man hat sich bewusst an den Methoden der Trump-Kampagne orientiert und hat versucht, sie in Deutschland zu adaptieren und einzusetzen.
Dafür hat sich die AfD Unterstützung aus den USA geholt. Harris Media. eine Agentur für digitale Kampagnen. Deren Kundenliste beeindruckend. Marine Le Pens Partei Front National. Die europafeindliche UKIP-Partei in Großbritannien. In Israel Benjamin Netanyahu und Donald Trump.
Harris Media macht das auch auf eine Art und Weise, dass im Grunde Teile der Bevölkerung gegeneinander ausgespielt werden. Das hat Harris Media dann auch für die AfD gemacht.
Angela Merkel als Eidbrecherin. Die Kanzlerin habe angeblich ihren Amtseid gebrochen.
Das ist eine Art von Negative Campaigning, wie wir sie in Deutschland vorher noch nie erlebt hatten. Und das erinnert sehr stark an die Kampagne, die Donald Trump 2016 gegen Hillary Clinton gefahren hat, wo er eben suggeriert hat, dass Hillary Clinton eine Verbrecherin sei.
Die AfD bestreitet, dass Trump ihr Vorbild war. Sicher ist, die Bundestagswahl wird zum Erfolg für die junge Partei. Und der Ton in der deutschen Politik ändert sich.
Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Zu diesem Zeitpunkt ist Donald Trump bereits seit Monaten Präsident. Jetzt erst entdeckt Facebooks Sicherheitsteam ein Relikt aus dem Wahlkampf. Unzählige Fake-Accounts. Wieder führt die Spur nach Russland.
Der Sicherheitschef geht zur Führung und sagt, wir haben die russischen Anzeigen gefunden, die wir bislang nicht finden konnten.
Die Konzernspitze erwischt es eiskalt. Eine russische Trollfabrik, die sogenannte Internet Research Agency, kurz IRA, hatte eine weitere Schwachstelle bei Facebook ausgenutzt. Fake-Accounts. Damit konnten sich die Trolle als US-Bürger ausgeben, tausende Anzeigen gezielt schalten und mehr als 100 Millionen US-Bürger erreichen. Die Anzeigen vergleichen Hillary Clinton mit dem Teufel, rufen zu Demonstrationen gegen sie auf und machen Stimmung gegen Muslime. Der Sicherheitschef warnt.
Es könnte noch mehr geben, von denen wir noch nicht einmal wissen. Die Russen könnten immer noch hier sein. Erst da wurde ihnen klar, dass sie an die Öffentlichkeit gehen mussten, dass sie den Kongress informieren mussten.
Doch politisch passiert nichts. Facebook löscht die Accounts, spricht von einer neuen Bedrohung und versichert, alles dagegen zu tun. Tatsächlich? Zwei Jahre später. Frances Haugen arbeitet auch in einer Abteilung, die solche feindlichen Operationen aufdecken soll.
Facebook ist in einer schwierigen Situation, weil sie seit Jahren zu wenig in den Bereich Desinformation investiert haben. Mein Team hat zum Beispiel immer nur ein Drittel der Fälle bearbeitet, von denen wir wussten. So überlastet waren wir.
Mark hat das ideale System für ausländische Geheimdienste geschaffen. Sie können einfach Fake-Konten erstellen und sich als amerikanische Bürger ausgeben. Oder welche Nationalität sie eben wollen.
Facebook widerspricht.
Das Thema der Desinformationskampagnen ist für uns im Sicherheitsbereich natürlich ein ganz wichtiges. Wir beschäftigen insgesamt 40.000 Menschen weltweit. Wir haben allein letztes Jahr 5 Milliarden US-Dollar in den Bereich Sicherheit investiert.
Offenbar nicht genug. Wenige Monate nach diesem Interview stürmen in Brasilien Anhänger des abgewählten Präsidenten das Regierungsviertel. Die Übergriffe wurden in sozialen Netzwerken organisiert, auch auf Facebook. Erst im Nachhinein löscht der Konzern die Inhalte. Wieder zu spät. Meta sagt, man habe rund um die Wahl in Brasilien ständig regelverletzende Inhalte gelöscht. Und auch die russische Propaganda mit ihren Trollfabriken geht weiter. Sie war so ein Troll. Undercover bewirbt sich die Journalistin Xenia Klotschkova kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges bei Cyberfront Z. Das Z steht für die Unterstützung der russischen Invasion. Beim Bewerbungsgespräch in dieser Bar habe sie erfahren, Sie soll pro Tag 200 Kommentare schreiben, für damals umgerechnet 480 Euro im Monat. Sie sagt zu.
Als ich dann dort, wo wir arbeiten sollten, ankam, standen da schon viele Leute, so 50 oder 60 Menschen, hauptsächlich junge Leute, so im Studentenalter. Ehrlich gesagt war es ziemlich eng für so viele Menschen. Da war ein Flur, einige Türen. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Bürogebäude erst vor kurzem gemietet wurde. In jedem Raum hingen Flaggen mit einem Z drauf oder Parolen wie »Wir lassen die Unsrigen nicht im Stich«.
Telegram, YouTube, Instagram. In jedem Zimmer bedienen sie eine andere Plattform.
Es gab ein Prinzip. Die beliebtesten Beiträge mussten als erstes kommentiert werden. In jedem Team gab es einen Menschen, der die Links ausgesucht hat. Er hat sie in der Gruppe geteilt und schlug vor, was man inhaltlich rüberbringen soll.
Xenia muss vorsichtig sein mit dem, was sie sagt. Vieles steht unter Strafe in Russland. Nach einem Tag verlässt sie Cyberfront Z. Sie findet Hinweise, die diese Trollfabrik mit einem mächtigen Russen in Verbindung bringen. Mit Jewgeni Prigozhin, Gründer der berüchtigten Söldnertruppe Wagner und Putin-Vertrauter. Prigozhin gilt als Kopf und Finanzier der Trollfabrik, die 2016 den US-Wahlkampf beeinflusste. Das gibt er inzwischen öffentlich zu.
Wir haben uns eingemischt. Wir mischen uns ein und wir werden uns weiterhin einmischen.
Russland hat einen Plan, der für sie sehr gut funktioniert, nämlich die Offenheit und die Meinungsfreiheit in demokratischen Ländern für ihre Zwecke auszunutzen.
Meta hat Cyberfront Z erst im Sommer 2022 gesperrt. Auch sie hat Missstände aufgedeckt. Sophie Zeng. 2018 fängt sie bei Facebook an. Ihr Job ist eigentlich, gewöhnliche Betrüger aufzuspüren. Plötzlich entdeckt sie aber, wie sich Machthaber auf der ganzen Welt Facebook zunutze machen.
In der Online-Welt kann sich eine Person leicht als 100 Personen ausgeben. Oder 100 als 100.000.
Fake-Accounts beeinflussen die Demokratie absolut. Man kann die Lautstärke der eigenen Botschaft hochdrehen oder man kann die Lautstärke der gegnerischen Botschaft herunterdrehen. Und zwar, indem man Leute schikaniert, sie runtermacht, bis sie schweigen.
Die Regierung von Aserbaidschan etwa hatte wahrscheinlich 10.000 Fake-Accounts. Damit haben sie im großen Stil Oppositionelle und Kritiker fertig gemacht.
Beim Dreh für diese Doku überprüft sie spontan eine Facebook-Seite mit Nachrichten über Aserbaidschan.
Mal sehen, ob wir ein Beispiel finden, ob es immer noch stattfindet. Schau hier, es läuft noch. Das sind keine echten Menschen.
Sie zeigt uns Kommentare von Seiten, die praktisch tot sind. Keine Abonnenten, kaum Posts. Sie findet damals heraus, die Präsidentenpartei steuert die Accounts im Hintergrund. Mit ihren Warnungen aber sei sie bei Facebook abgeprallt.
Von Aserbaidschan bis Argentinien, von Honduras bis Indien. Ob überhaupt auf meine Ergebnisse reagiert wurde, hing davon ab, was für einen Aufstand ich gemacht habe. Wie sehr ich Leute angeschrien habe, damit sie eine Entscheidung treffen.
Meta weist ihre Vorwürfe zurück. Man habe später zahlreiche Fake-Accounts gelöscht. Die Bekämpfung von inauthentischen Accounts habe Priorität für den Konzern. Die aserbaidschanische Regierungspartei bestreitet, Fake-Accounts genutzt zu haben. Doch auch Frances Haugen ist erschüttert, als sie sich durch interne Berichte arbeitet. Die zeigen, Facebook dokumentiert den Schaden, den es anrichtet. Hier listet ein Mitarbeiter Länder auf, in denen die Plattform zu Gewaltausbrüchen beigetragen haben könnte. Mexiko, Simbabwe, Nigeria, Sudan steht da. Und Myanmar. Hier hetzt die Militärjunta auf Facebook jahrelang gegen die Rohingya, eine muslimische Minderheit. Mehr als 600.000 Menschen müssen fliehen. Es gibt Massaker, Vergewaltigungen und Brandschatzung ganzer Dörfer. UN-Ermittler bezeichnen die Nutzung von Facebook als entscheidend für die Eskalation. Die Regierung Myanmars ist wegen Völkermordes angeklagt. Facebook betont, die Bemühungen der UN freiwillig zu unterstützen.
Es ist ein Land, wo es nur sehr wenige Institutionen gibt, wie freie Presse, die Falschinformationen etwas entgegensetzen können. Wenn also eine Falschinformation dort viral geht, und das ist bei den Rohingya oft passiert, dann kann das in einem Genozid enden. Für mich ist es das krasseste Beispiel dafür, welchen Schaden Desinformation anrichten kann. The most stark example of the harm that misinformation can do.
Ich realisierte, dass in den nächsten 20 Jahren vielleicht 10 Millionen Menschen sterben werden und dass ich Informationen habe, die möglicherweise einen Teil dieser Leben retten könnten.
Irgendwann beginnt sie heimlich, vertrauliche Berichte zu sammeln, interne Textnachrichten und Studien. Diese Facebook-Studie etwa listet Gruppen mit extremen Verschwörungsmythen auf. Dabei geht es um die Lehre von QAnon. Eine satanische Elite beherrsche die Welt. Ein Facebook-Mitarbeiter schreibt zu diesen Gruppen, löscht sie, am besten gleich mit Admins. WDR, NDR und SZ haben alle Dokumente aus Horgans Leak ausgewertet. Das Ergebnis? Mehr als 100 Gruppen, Netzwerke oder Accounts, die Facebook intern schon vor Jahren als problematisch gelistet hat, waren immer noch aktiv. Der Konzern äußert sich dazu nicht.
Was glauben Sie, warum sind Sie noch aktiv? Wir waren sehr überrascht.
Mein Gott, das ist erstaunlich.
Die Whistleblowerin kann nur mutmaßen.
Wenn ein gefälschtes Konto entfernt wird, sinkt die Zahl der Nutzer. Und selbst wenn die Zahl der Konten nur um 1% sinkt, kann der Aktienkurs um 10% fallen. Es gibt also keinen Anreiz, zu gute Arbeit zu leisten.
Facebook bestreitet das und verweist auf seine Bemühungen, Fake-Accounts zu löschen. Doch die Skandale des Konzerns, sie reißen nicht mehr ab.
Der jüngste Datenskandal bei Facebook
wird für den Internetkonzern zunehmend unangenehm.
87 million Facebook users. Their information may have been shared improperly with political consulting firm Cambridge Analytica.
Frühjahr 2018. Mark Zuckerberg auf dem Weg zu einem der schwierigsten Termine seiner Karriere. Der US-Kongress zitiert ihn zu einer Anhörung. Facebook hatte Unmengen intimer Nutzerdaten abfließen lassen. Ausgerechnet an eine Firma, die Trump geholfen hatte, Wähler zu beeinflussen.
Die Facebook-Mitarbeiter waren extrem nervös. Alle verfolgten die gleichen Livestreams der Anhörung und sie schrieben sich gegenseitig Textnachrichten. Mark sieht nervös aus. Er muss etwas mehr lächeln. Die Leute hinter ihm müssen mehr lächeln und sich etwas entspannen.
Meta widerspricht dieser Darstellung der Ereignisse.
Und dann gab es eine bemerkenswerte Wendung für Mark Zuckerberg.
Die Kongressabgeordneten, die ihren Wählern unbedingt zeigen wollten, dass sie sich einsetzen, hatten keine Ahnung von der Materie. Sie können kaum ihr Smartphone bedienen.
Wenn ich eine E-Mail in WhatsApp schreibe, werden Ihre Werbepartner informiert?
Nein.
Machen Sie das Gleiche wie Twitter?
Wie verdienen Sie Geld mit einem kostenlosen Angebot?
Wir verkaufen Anzeigen.
Sie verstanden das Geschäftsmodell nicht. Sie hatten nicht mal die grundlegendsten Funktionen von Facebook verstanden.
Mark Zuckerberg jedenfalls zeigt sich reuig. Gelobt Besserung. Damit gibt man sich hier zufrieden. Politisch passiert wieder nichts. Unbegreiflich für Christopher Wiley, der den Skandal enthüllte. Facebook hatte die Daten und die Plattform für Cambridge Analytica geliefert. Eine Firma für Manipulationskampagnen, nicht nur in den USA. Auch beim EU-Austritt Großbritanniens war sie aktiv.
Der Brexit geschah auf Facebook.
Und er geschah mit der unrechtmäßigen Nutzung von Daten. Wir bekommen Probleme wie in Myanmar, wo Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit der Unterstützung einer Plattform wie Facebook begangen wurden. Und die Technologieunternehmen sagen einfach, oh, daran haben wir nicht gedacht, die Welt ist kompliziert, es ist schwierig, das nächste Mal werden wir uns mehr Mühe geben. Stellen Sie sich vor, überall stürzen Flugzeuge ab und dann sagt Boeing, Fliegen ist schwierig, beim nächsten Mal geben wir uns mehr Mühe. Da würden wir doch sagen, warum sorgt die Regierung nicht dafür, dass die Flugzeuge repariert werden?
Cambridge Analytica macht nach dem Skandal dicht. Doch inzwischen gibt es neue Firmen. Das Geschäft mit Daten und Manipulationskampagnen boomt, wie nie zuvor. Ein Jahr vor der nächsten US-Wahl steht Facebooks Führung unter Druck. Welche Verantwortung wird der Konzern diesmal für die Inhalte übernehmen? Lügen von gewöhnlichen Nutzern sollen immerhin gekennzeichnet und im Newsfeed herabgestuft werden, wenn auch nicht gelöscht.
Ich finde, in einer Demokratie sollten die Menschen entscheiden, was glaubwürdig ist und nicht die Technologieunternehmen.
Facebooks Credo, Lügen würden doch auf der Plattform von Fakten bekämpft.
Das Problem an diesem Argument ist, es setzt ein öffentliches Forum voraus, in dem alle Informationen gleich behandelt werden. Aber so funktioniert die digitale Welt nicht.
Im Internet lenken die Computer unsere Aufmerksamkeit und sie neigen zu extremen Inhalten. Wahrhaftige Informationen kommen gar nicht gegen Lügen an.
Der Algorithmus trifft jeden Tag Entscheidungen darüber, was du siehst und was er dir empfiehlt.
Und dieses Prinzip nutzen populistische und auch radikale Akteure aus.
Und trotz des Desasters bei der letzten Wahl verkündet Facebooks Kommunikationschef Nick Clegg besondere Konditionen, ausgerechnet für Politiker.
Deshalb möchte ich heute ganz klar sagen, dass wir Aussagen von Politikern nicht unseren Faktenprüfern vorlegen und sie generell auf der Plattform zulassen, auch wenn sie gegen unsere Regeln verstoßen.
Was, wenn die Politiker lügen?
Lügen ist ein Thema, das ist nicht schön, es ist aber auch nicht verboten in unserer Gesellschaft. Deswegen auch hier sind wir nicht der Auffassung, dass wir die Richter sein sollten über wahr oder über falsch.
Damals wie heute ein Freibrief für Populisten, auch für Trumps nächsten Wahlkampf. In Europa ist man alarmiert. Seit längerem arbeitet man in Brüssel an einem Gesetzespaket, das die großen Tech-Konzerne begrenzen soll. Dabei geht es auch um den Algorithmus und die personalisierte Werbung.
Das bedeutet also, dass gerade im politischen Prozess es möglich ist, die Gesellschaft zu manipulieren, die Gesellschaft gegeneinander auszuspielen und sehr zielgerichtet Vorurteile oder bestimmte Mindsets zu unterstützen und zu unterstreichen. Und deswegen ist personalisierte Werbung, gerade wenn es für politische Zwecke benutzt wird, so dramatisch.
Im Oktober 2020 stimmt das EU-Parlament mehrheitlich dafür, personalisierte Werbung schrittweise zu verbieten. Das träfe die Milliardenumsätze der Tech-Unternehmen. Die Konzerne bringen sich in Stellung. Die Lobbyisten wissen, der Ball liegt jetzt bei der EU-Kommission. Prabhat Agarwal gilt dort als Kopf hinter dem Megagesetz. Den Kampf um die neuen Regeln hat er hautnah miterlebt.
Wie ich das Lobbying beschreiben würde, intensiv. Es gab am meisten Widerstand bei den Regeln, die vom Parlament vorgeschlagen worden sind, zur personalisierten Werbung. Ich muss aber sagen, dass wir insgesamt relativ immun waren, meiner Ansicht nach.
Meine Tür war offen. Ich habe allen zugehört, aber nicht Lobbyisten. Ich kenne die Konzernchefs. Wenn sie mir etwas zu sagen haben, haben sie meine Handynummer. Sie können mich anrufen und wir können darüber reden. Aber ich will die Lobbyisten nicht sehen. Ich brauche sie nicht.
Das offizielle Lobbyregister aber zeigt, dass sich der Kommissar und seine höchsten Beamten sehr wohl mit Lobbyisten von Facebook, Google und Co. getroffen haben. Wird die Kommission dem Druck standhalten, die Forderung der Parlamentarier aufnehmen, personalisierte Werbung verbieten? Bis zur Verabschiedung des Gesetzes wird noch mehr als ein Jahr vergehen. Der Tag der US-Wahl 2020. Wochenlang hat Trump die Verschwörung genährt, die Wahl könne ihm gestohlen werden.
Fraud. They want to try and steal this election. Because frankly, it's the only way they can win the election. It's the only way we can lose, in my opinion, is massive fraud.
Facebooks Führungsriege ist alarmiert. Sie beschließt, den Algorithmus des Newsfeed zu ändern. Er soll jetzt Informationen aus Qualitätsmedien bevorzugen.
Sie schufen, was sie den netteren Newsfeed nannten. Es gab weniger Falschinformationen und Hass und weniger extremistische Inhalte. Was aber auch geschah, war, dass die Nutzerzahlen zurückgingen. Es gab weniger Interaktion auf der Plattform.
Trump verliert, verbreitet aber weiter, Joe Biden habe ihm die Wahl gestohlen. Nachdem der Wahltag ruhig verläuft, trifft das Management eine folgenschwere Entscheidung. Abermals.
Nach einigen Tagen hatten sie das Gefühl, dass sie aus dem Schneider sind. Sie stellten wieder auf den alten Algorithmus um, der emotionalere, polarisierende Inhalte fördert. Und das zeigt, sie hatten also die Wahl und entschieden sich für die Nutzerzahlen.
2 Monate später, Trumps Saat geht auf. In Facebook-Gruppen mit dem Slogan Stop the Steal, stoppt den Diebstahl, wächst die Wut. Mitarbeiter sehen schon seit Wochen, wie sich Trump-Anhänger auf der Plattform formieren. Am Tag, als die Wahl Joe Bidens vom US-Kongress bestätigt werden soll, stachelt Trump die Massen weiter an. Bis zum Sturm aufs Kapitol.
Die Art von Sprache und Rhetorik, die sie benutzten, sie stammte vollständig aus dem Internet, aus den Stop the Steal Facebook-Gruppen, in denen diese Leute so lange unterwegs waren.
Unter den Facebook-Mitarbeitern herrscht blankes Entsetzen. Das zeigen ihre internen Chats.
Wir haben dieses Feuer angeheizt.
Das ist ein dunkler Tag für mich hier.
Es ist außer Kontrolle.
Wir haben die Gedanken und Gebete unserer Führung satt.
Wir sind nicht neutral.
Zuckerberg entscheidet, sämtliche Gewaltvideos sollen entfernt werden. Doch erst als die Polizei die letzten Randalierer abführt, entschließt er sich, das zu tun, was er nie wollte. Er lässt den Account des Präsidenten sperren. An diesem Tag sterben 5 Menschen. Inzwischen hat Facebook Trumps Sperre wieder aufgehoben. Zu den Ereignissen damals sagt Meta, man habe, wie üblich, ein Lagezentrum eingerichtet und die Nutzer mit zuverlässigen Informationen versorgt.
Aber selbstverständlich, die Lage war sehr unübersichtlich, die war sehr schwierig. Und auf der anderen Seite haben wir sehr schnell auch Inhalte entfernt, die eben beispielsweise zum Sturm aufs Kapitol aufgerufen haben. Ich denke schon, dass wir in der Situation so schnell, so konsequent und so klar wie möglich gehandelt haben.
Frances Haugen dagegen zieht endgültig Konsequenzen, die ihr Leben für immer verändern werden. Sie wird zur Whistleblowerin.
Ich wusste, sie würden sich nicht ändern. Sie brauchen die Hilfe der Öffentlichkeit.
Die Insiderin Frances Haugen wirft dem Konzern vor, viel zu lax gegen Hass vorzugehen.
Division and weaken democracy.
Hass, Gewalt und sozialer Druck würden in Kauf genommen.
They put their astronomical profits before people.
Weltweit macht Haugens Leak Schlagzeilen. Auch in Brüssel, wo das Gesetz, das die großen Plattformen begrenzen soll, fast fertig ist. Im Frühjahr 2022 ist es soweit.
Brüssel hat sich auf ein Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet verständigt.
Den sogenannten Digital Services Act, der nichts weniger sein soll als eine Art Grundgesetz für den digitalen Raum.
Wir sind die erste Demokratie auf diesem Planeten, die sich entschlossen hat, das zu tun. Und wir haben es durchgezogen. Wer sonst hat etwas unternommen? Die USA? Die machen gar nichts.
Die Unternehmen müssen ab jetzt zumindest illegale Inhalte zügig löschen. Wer sich nicht an das europaweite Gesetz hält, soll hohe Geldstrafen zahlen. Auch für die Algorithmen gibt es neue Regeln.
Wir haben beschlossen, dass Forscherinnen und Forscher in die Algorithmen reingucken dürfen. Wir haben die Plattform verpflichtet, sich selber zu analysieren, systemische Risiken festzustellen und das dann auch jedes Jahr zu veröffentlichen und Gegenmaßnahmen sozusagen zu beschließen.
Doch etwas fehlt. Ausgerechnet das Verbot von personalisierter Werbung. Hatte das EU-Parlament nicht genau dafür votiert?
Facebook hat im Zuge der Verhandlungen eine groß angelegte Kampagne gegen das Verbot von personalisierter Werbung gestartet.
Dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen, der Bäcker vor Ort, die Schlachterei vor Ort, personalisierte Werbung braucht, war gerade in der Corona-Pandemie natürlich ein wichtiger Punkt.
Zur Lobbyarbeit sagt Meta ganz allgemein, man hielte Regulierung für wichtig und unterstütze sie. In Brüssel aber ändert sich die Stimmung, auch im Europäischen Parlament. Etwa ein Jahr nach dem ursprünglichen Vorschlag findet sich hier plötzlich keine Mehrheit mehr für ein Verbot personalisierter Werbung.
Warum hat es dieser Vorschlag nicht in den Digital Services Act geschafft?
Dazu gab es am Ende keine Mehrheiten, weder im Rat noch im Parlament selbst. Da hat Lobbying natürlich eine Rolle gespielt, sicherlich.
Jetzt gibt es einen neuen Vorstoß. Zumindest bei politischer Werbung sollen alle persönlichen Daten nur mit ausdrücklicher Zustimmung der User verwendet werden. Doch mehrere Mitgliedstaaten sind bereits dagegen. Europa mag die Gefahren inzwischen erkennen. Doch sind die Plattformen nicht längst außer Kontrolle?
Warum testen wir das Verhalten von Algorithmen nicht, bevor wir sie für die Öffentlichkeit freigeben? Ich muss die Sicherheit eines Kühlschranks oder eines Toasters testen, bevor ich ihn verkaufen darf. Wie kann es also sein, dass eine Plattform Algorithmen verwenden kann, die überall Desinformationen verbreiten, ohne sie vorher zu testen?
Wenn wir Computern erlauben, uns zu steuern, dann sehen wir nicht mehr die ganze Welt. Wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt. Und das treibt uns immer weiter auseinander.
Donald Trump, Jair Bolsonaro, die AfD, all diese Akteure haben Social-Media-Plattformen ins Zentrum ihrer Wahlkampfstrategien gestellt.
Meine Sorge ist, dass dies nun der Status quo für Nationalstaaten ist. Dass wir in einen ständigen Zustand der Informationskriegsführung eintreten. Dass unsere Wahlen nun Schlachtfelder sind, auf denen Länder gezielt Desinformationen verbreiten, um geopolitische Ziele zu erreichen.
Whistleblower haben alles riskiert. Handeln muss die Politik. Es geht um viel.